Hallo und herzlich willkommen im Ist doch was du willst Podcast, deinem Lieblingspodcast zu gesunder Ernährung zwischen Psychologie und Wissenschaft. Denn Wissen ist die eine Sache, wie wir uns dann aber verhalten, das steht häufig auf einem ganz anderen Blatt Papier geschrieben. Du bist hier genau richtig, wenn du dein Essverhalten verstehen willst und konkrete und alltagstaugliche Impulse brauchst, wie du es positiv beeinflussen kannst. Aber ich muss dich warnen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir keine Kontrolle oder Regeln in unserer Ernährung brauchen, sondern dass Essen leicht, entspannt und genussvoll sein darf. Und wie genau das auch für dich funktioniert, das erfährst du hier. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur Episode 189. Wir wollen heute der Frage nachgehen, motivieren Schuld, Scham und Angst in der Ernährungstherapie? Und du wirst wahrscheinlich schon die Antwort vermuten. Spoiler Alert, nein. Das kann zwar kurzfristig zu Verhaltensänderungen führen, ja, eventuell kann es auch ein Kickstart sein in gesündere oder gesundheitsförderndere Gewohnheiten, aber das Problem ist, dass Angst, Scham, Druck, Schuld auf unangenehmen Gefühlen basieren, die dann oft eher Stress auslösen und häufig eher lähmen als etwas in Bewegung bringen. Und ich weiß, dass es sich jetzt so ein bisschen esoterisch anhört, aber bleib mal kurz noch bei mir, ne? Da entsteht natürlich auch eine Energie heraus, wenn wir mit Angst an eine Sache rangehen, im Vergleich zu, wenn wir zum Beispiel mit Freude oder Neugierde oder so einem positiven Gefühl Dinge angehen. Und diese Energie, die aus Angst, Schuld und Scham entsteht, die ist oft sehr verkrampft und mit einem inneren Widerstand verknüpft, ja, weil es ist ja sozusagen ein Faktor von außen, der mich jetzt sozusagen in diese Umsetzung zwingt. Und ja, wie gesagt, es kann ein Kickstart sein, aber es kann auch eventuell nicht nachhaltig sein. Und das ist ja nicht das, was wir wollen. Ja, kurzfristige Veränderungen, in die wir eine Riesenenergie reinstecken, die dann aber nachhaltig nicht aufrecht zu erhalten sind, ja, die bringen einfach nichts außer Stress und Überforderung, was dann auch wieder nicht gesundheitsförderlich ist. Und leider ist es aber so, dass in der klassischen Ernährungskommunikation typischerweise mit Angst gearbeitet wird, mit Schuld, mit Scham, mit Stigmatisierung, mit Moralisierung. Und in meinen Augen kommt da in der Regel nicht so viel Positives bei raus. Also wenn ich zum Beispiel mit Angst arbeite, ja, wenn ich sowas schreibe wie ungünstige Essgewohnheiten können bestimmte Folgen haben, ein hohes Körpergewicht kann halt bestimmte Erkrankungen begünstigen, ne, im Sinne von wenn du nicht aufpasst, dann kreierst du sozusagen das Problem, will ich damit sagen. Ja, also es geht jetzt nicht darum, dass wir statistisch sehen, dass ein hohes Körpergewicht mit einem erhöhten Risiko für bestimmte Erkrankungen assoziiert ist, sondern das ist der Fall, weil es wird ja gerne so kommuniziert, ein hohes Körpergewicht ist schuld an dem und dem und wenn du nicht besser aufpasst, dann musst du es dir auf die eigene Fahne schreiben. Und das Problem an einer solchen Kommunikation ist, dass auch wenn wir es vielleicht gar nicht bewusst wahrnehmen, oft so ein innerer Alarmzustand entsteht, der dann auch reflexhafte Entscheidungen begünstigt. Und wenn ich in dem inneren Alarmzustand bin, dann verengt sich mein Blick, ne? Und hier jetzt wieder diesen Loop zu den Energien. Ja, der Fokus liegt auf Vermeidung statt auf Versorgung. Er liegt auf vielleicht Restriktion und Kontrolle anstatt was brauchen wir, um die Lebensqualität zu erhöhen. Und wenn mit Angst gearbeitet wird, dann wird auch Essen mit Gefahr verknüpft und es kann Misstrauen gegenüber dem eigenen Körper entstehen. Und das kann dann wieder langfristig zu einem gestörten Essverhalten oder zu übermäßiger Kontrolle und vielleicht auch chronischer Verunsicherung führen. Das muss nicht so sein. Aber wir dürfen uns bewusst machen, dass es so sein kann. Häufig wird in der Ernährungskommunikation auch mit Verboten gearbeitet. Und durch diese Verbote, wir hatten es letzte Woche in der Podcast-Episode, wir haben das Bedürfnis nach Autonomie, wir haben das Bedürfnis nach Selbstbestimmung. Durch Verbote entsteht häufig so ein innerer Gegendruck. Ne? Jetzt erst recht, jetzt mache ich es erst recht, jetzt rebelliere ich dagegen. Und oft wird auch das Verbotene besonders begehrenswert. Ne? Stell mal ein Kind in einen Raum voller Spielsachen. Und du sagst, aber mit dem roten Roboter, dem darfst du nicht spielen, aber mit allem anderen sonst. Das Kind wird sich die ganze Zeit fragen, ne, unbewusst, was ist so toll an diesem roten Roboter? Ich will unbedingt mit dem spielen, wenn ich damit nicht spielen kann. Das muss irgendwas ganz Besonderes sein. Das brauche ich unbedingt. Ne? Verbotener Fruchteffekt. Und beim Essen ist es dann häufig mit so einem heimlichen Essen oder auch mit einem Kontrollverlust beim Essen verbunden. Langfristig wird es wahrscheinlich dazu kommen, dass wir das Vertrauen verlieren, sowohl in Lebensmittel als auch in unseren Körper, weil ja der Fokus auf die Kontrolle liegt, statt auf Selbstregulation. Ich gebe ja dem, was von außen kommt, ein viel größeres Gewicht als den Signalen aus meinem Inneren. Und wenn ich mir halt lang was verbiete, kann das sein, dass es dann irgendwann der Körper kompensieren möchte. Ich rede ja oft von diesem Pendelprinzip. Ich lenke das in die eine Richtung aus. Plopp. Je nachdem, wie sehr ich es ausgelenkt habe und wie stark ich es ausgelenkt habe, wird es wahrscheinlich mit der gleichen Wucht und Geschwindigkeit in die andere Richtung auslenken. Und dann bin ich eventuell bei Essanfällen, bei einem sogenannten instabilen Essverhalten, das durch Extreme geprägt ist, so ne, der Wechsel übermäßige Kontrolle, Kontrollverlust. Was ich leider auch häufig sehe, ist, dass in der Ernährungskommunikation mit Scham gearbeitet wird. Und wenn du dich mal dran erinnerst, was ist der Unterschied zwischen Schuld und Scham? Schuld wird durch die negative Bewertung eines konkreten Verhaltens erzeugt. Also ich habe etwas falsch gemacht. Scham entsteht durch die negative Bewertung des eigenen Selbst. Also ich bin nicht richtig, ich bin falsch. Und wenn ich mit Scham arbeite, bedeutet das, dass sich die Kritik nicht nur auf das Verhalten richtet, sondern auf die Person. Und wenn ich glaube, ich bin falsch, dann ist es so leicht, in so eine Selbstabwertungsspirale reinzugeraten, sich zurückzuziehen. Und es erschwert konstruktive Veränderungen, weil das Bedürfnis nach Selbstschutz überwiegt. Wenn ich glaube, dass die Welt denkt, ich sei falsch, dann begegne ich dem ganz häufig mit Vermeidung. Und wenn wir das aufs Essen beziehen, mit beispielsweise heimlichem Essen oder innerem Aufgeben. Und das kann dann langfristig zu einem inneren Rückzug, zu einem geringeren Selbstwert oder zu einem Gefühl führen, Veränderung nicht zu verdienen oder nicht zu schaffen. Und so ein bisschen überschneidet sich das auch, wenn beispielsweise mit Moralisierung gearbeitet wird. Da wird der Ernährung, also wird Ernährung zu einer Frage von Charakter, von Disziplin, von moralischem Wert. Wenn ich gut, in Anführungszeichen, esse, bin ich gut. Und wenn ich nicht gut esse, dann bin ich schlecht. Und dann fühle ich mich wieder falsch und dann löst es wieder Scham ab. Also das Essen bestimmter Lebensmittel kann Schuld- und Schamgefühle auslösen, selbst bei einem, in Anführungszeichen, normalen Essverhalten oder ne, bei einem, unspektakulären, unauffälligen Essverhalten. Wenn Regeln, Verbote, Bewertungen in den Vordergrund rücken, weil dann geht es auf Kosten der individuellen Bedürfnisse. Ich bin plötzlich nicht mehr flexibel. Und mein Körper denkt sich auch, oh, eventuell, ne, die nächste Hungersnot steht schon vor der Tür. Sie teilt ein in gut und schlecht. Und es kann eben nicht nur zu starren Denkweisen und Schuldgefühlen beim Essen führen, sondern langfristig auch zu einer gestörten Beziehung zu Lebensmitteln. Also Stichwort Orthorexie. Wenn plötzlich der Wunsch, gesund zu essen, überhand nimmt und sich immer mehr in so ein Extrem verschiebt, dass man dann plötzlich Angst hat, wenn man bestimmte Lebensmittel isst, dass man dann davon krank wird. Und es ist noch nicht als eigenständige Essstörung anerkannt. Ich bin gespannt, was sich da auf jeden Fall noch entwickelt. Und leider wird ja auch grundsätzlich mit Stigmatisierung gearbeitet in der Ernährungskommunikation. Wenn dann vor dem Risiko von mehr Gewicht gewarnt wird, ohne natürlich eine sinnvolle Lösung zu bieten. Es ist dann kein Wunder, dass das Vertrauen in den eigenen Körper sinkt, Selbstwertgefühl in Mitleidenschaft gezogen wird. Und wenn plötzlich auch zum Beispiel Beratungs- oder Behandlungssituationen zu potenziell verletzenden Erfahrungen werden, auch dann entsteht wieder Vermeidung, wo sich Probleme oft verschärfen oder dann auch erst entstehen. Und zwar Vermeidung von Unterstützung, von Kontakt, aber vielleicht auch von bestimmten Lebensmitteln. Und wie gesagt, es gibt bestimmt immer Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Aber eine wirklich tragfähige Motivation, die entsteht eher durch eine Selbstwirksamkeit, durch Sinn, durch Wertschätzung und durch Autonomie, das Gefühl, frei entscheiden zu können. Und das widerspricht sich natürlich sehr stark mit dieser klassischen Compliance-Idee, auf die ich sehr, sehr gerne jetzt nochmal so eine Runde eingehen will. Also Compliance bedeutet ja wörtlich das Befolgen oder Einhalten medizinischer Empfehlungen. Und im klassischen Sinne heißt, die Patientin fügt sich in die Vorgaben der Fachkraft ein. Ich als Fachkraft lege den Fokus auf, macht die Person, was ich ihr empfohlen habe. Und in der Ernährungstherapie wäre das zum Beispiel das Einhalten von Diätplänen, das Umsetzen von Ernährungsempfehlungen oder jetzt das Befolgen von Verhaltensvorgaben. Und so möchte ich zum Beispiel nicht beraten, weil ich möchte gerne auf Augenhöhe beraten. Und die klassische Compliance-Idee beinhaltet ein einseitiges Machtverhältnis. Die Fachkraft bestimmt und die Patientin oder Klientin folgt. Und wenn sie von den Vorgaben abweicht, dann gebe ich ihr die Schuld. Womit wir wieder bei der Schuld und bei der Scham sind. Dann sage ich, die Person oder die Patientin, die Klientin, die ist nicht compliant, ja, die ist nicht motiviert, die ist unkooperativ und sehe aber vielleicht gar nicht, was die Patientin oder Klientin gebraucht hätte. Ja, wir haben bei dieser klassischen Compliance-Idee eine fehlende Individualisierung. Ich nehme keine Rücksicht auf Lebensrealitäten, auf Ressourcen, auf Werte, auf Ziele. Eventuell habe ich auch meine eigenen Privilegien nicht reflektiert, weil das, was mir eventuell als Ernährungsfachkraft ganz leicht fällt, kann ein nicht zu überwindendes Hindernis für meine Klientin oder Patientin sein. Und deshalb sage ich an dieser Stelle ganz klar, die klassische Compliance-Idee, die ist nicht mit ressourcenorientierter, partizipativer und oder gewichtsneutraler Behandlung vereinbar. Und ich bin der Meinung, dass, ich sage das auch immer gerne, ich habe hier nicht die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Ich habe auch meine eigenen Herausforderungen und ich glaube nicht, dass es besonders nachhaltig ist, wenn ich einfach so den Ton angebe und dass es sehr viel sinnvoller ist, nicht einfach irgendwelchen Vorgaben zu folgen, sondern diese aktiv mitzugestalten. Und damit wären wir bei Alternativen zur klassischen Compliance-Idee. Also die modernen Therapiekonzepte, die gehen weg von der klassischen Compliance-Idee und die binden die PatientInnen aktiv mehr ein. Ich habe jetzt drei Stichwörter für dich. Zum einen Adhärenz, Therapie als Zusammenarbeit, und Respekt vor Autonomie. Adhärenz beschreibt den Grad, zudem eine Person gemeinsam vereinbarte Empfehlungen umsetzt. Also nicht einfach folgt, sondern bewusst und eigenverantwortlich mitträgt und mitgestaltet. Also Adhärenz ist mitgehen statt nachmachen, statt folgen. Und es geht hier um eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen einer Fachkraft und einer Patientin oder Klientin. Die Ziele und die Maßnahmen, die werden immer gemeinsam entwickelt. Also wir handeln realistische Ziele gemeinsam aus, realistisch unter Berücksichtigung der individuellen Lebenssituation. Das zweite Stichwort ist Partizipation, also Therapie als Zusammenarbeit. PatientInnen, auch hier sind wieder aktive Mitgestaltende ihrer Behandlung, nicht nur EmpfängerInnen von Anweisungen. Und es geht darum, dass wir medizinisches und ernährungstherapeutisches Wissen mit dem Erfahrungswissen der betroffenen Person zusammenführen. Also ich sagte immer, Fachwissen plus Lebenswelt, die gibt uns eine Entscheidungsbasis. Und es gibt so bestimmte Kernprinzipien dieser partizipativen Ansätze. Zum Beispiel, ich habe es gerade schon angesprochen, Augenhöhe statt Autorität. Ich als Fachkraft, ich bringe Expertise mit, aber meine Klientin, die hat die Lebenserfahrung. Sie kann sagen, ob das was bringt. Ja, wir dürfen mit dem arbeiten, was da ist. Wir treffen Entscheidungen gemeinsam. Wir gucken gemeinsam, was sinnvolle erste Schritte sind. Also vielleicht hast du auch schon mal von diesem Shared Decision Making gehört, von diesem Begriff. Ich habe Respekt vor der Autonomie meiner Patientin, meiner Klientin. Also die Entscheidungen meiner Patientin, die sind immer legitim, auch bei einer Nicht-Umsetzung. Das bedeutet, meine Patientin, die entscheidet mit, was für sie realistisch, sinnvoll und erstrebenswert ist. Und wenn sie es dann nicht umsetzt oder sich entscheidet, es nicht umsetzen zu wollen oder es vielleicht nicht umsetzen zu können, dann sage ich nicht, ha, jetzt hast du dich nicht genug angestrengt hier, ne? Kannst die Vorgaben nicht umsetzen, bist nicht kooperativ, bist non-compliant, sondern ich sage, was hättest du denn gebraucht? Also nicht, was macht die Person richtig oder falsch, sondern wie kann ich sie dabei unterstützen, in ihrem eigenen Alltag gut für sich zu sorgen? Und für so eine Zusammenarbeit muss ich, und hier auch wieder ganz bewusst das Wort muss gewählt, muss ich in den Dialog gehen, muss ich transparent sein, ich muss Optionen geben, Unsicherheiten, Risiken ansprechen und auch den Raum geben, dass meine Klientin oder Patientin, die das Gefühl hat, das sicher ansprechen zu dürfen. Ich als Fachkraft, ich erkläre, ich frage nach, ich höre zu und ich glaube vor allem auch, was ich höre. Weil nur so entsteht Vertrauen in einer BehandlerInnen-KlientInnen-Beziehung. Und weil das so wichtig ist, wir müssen mit dem arbeiten, was da ist. Auch hier wieder ganz bewusst das Wort müssen gewählt. Wir müssen die individuelle Lebensrealität einbeziehen. Welche Ressourcen, welche Belastungen, welche Wünsche bringt die Person mit? Und die Maßnahmen, die orientieren sich nicht an irgendwelchen Idealvorstellungen. Selbstverständlich wäre das total cool, wenn alle pro Tag 5 Portionen Obst und Gemüse essen würden. Fände ich super. Ich möchte eigentlich gerne den ganzen Tag über Gemüse sprechen. Das ist mein absolutes Lieblingsthema, Gemüse. Aber es darf nicht an der Machbarkeit scheitern. Wenn jetzt eine Person ganz locker schon 4-mal am Tag oder 4 Obst- und Gemüseportionen am Tag verzehrt, dann wird es ein leichtes sein, wahrscheinlich, dann noch eine 5. oben drauf zu packen. Wenn aber aus irgendwelchen Grund oder Gründen kein Obst und Gemüse bisher verzehrt wird, kann ich nicht sagen, sondern jetzt machen wir das 5-mal am Tag. Das ist die totale Überforderung, die eigentlich nur in einem Scheitern enden kann, weil das meine Idealvorstellung ist, die ich versuche, einer anderen Person überzustülpen und ich überhaupt nicht die individuelle Lebensrealität und die Machbarkeit einbeziehe. Und deshalb würde ich zum Beispiel nicht sagen, sie sollten mehr Gemüse essen. Wahrscheinlich ist es in den allermeisten Fällen so. Und wahrscheinlich würde es total viel bewirken, wenn die Leute mehr Gemüse essen würden. Aber es bringt nichts, ihnen das so zu sagen. Ich kann der Meinung sein, ja, das ist richtig, sie sollten mehr Gemüse essen. Aber wir haben Jahrzehnte an Ernährungstherapie Erfahrung hinter uns, dass es nichts bringt, den Leuten einfach zu sagen, was sie essen sollen. Ne? Nicht, weil sie zu unfähig sind, es umzusetzen, sondern weil es an der Machbarkeit, an der subjektiven, persönlichen, individuellen Machbarkeit scheitert. Und deshalb sage ich nicht, sie sollten mehr Gemüse essen, sondern ich frage offen, was wäre für sie ein machbarer erster Schritt in Richtung einer besseren Versorgung? Was könntest du ganz leicht tun, um etwas mehr Gemüse in deinen Speiseplan zu integrieren? Ne? Und überhaupt es vorher mal abzufragen, ob die Person das überhaupt möchte. Ne? Und nicht einfach irgendwie solche Sachen hinzuknallen wie, jetzt essen Sie mal keinen Zucker oder vermeiden Sie mal dies oder vermeiden Sie mal jenes. Also ne, je nachdem, was halt für eine Sau gerade durchs Dorf getrieben wird. Sondern ich frage eher, wie erleben Sie denn dies und jenes in Ihrem Alltag? Gibt es was, was Sie verändern möchten? Ne? Möchten Sie das überhaupt verändern? Stört Sie das überhaupt? Das heißt, ich gebe keinen Therapieplan oder einen Behandlungsplan von oben, sondern wir handeln gemeinsame Ziele aus. Ziele und Wege. Und zwar inklusive der Erlaubnis, Nein zu sagen. Respekt vor Autonomie. Ich sag, ich möchte nicht auf Augenhöhe therapieren und beraten. Nein, ich möchte sogar, dass meine Klientin oder Patientin bestimmt, wo es lang geht. Und ich unterstütze nur und gebe Impulse da rein. Ja, ich möchte sozusagen mehr als Augenhöhe. Ich möchte eigentlich so dieses einseitige Machtverhältnis wirklich insofern aushobeln, dass ich in der Beratung meinen KlientInnen Selbstwirksamkeit geben möchte, weil nur das, also in meiner Erfahrung, nur das sorgt dafür, dass sie glauben, dass eine Veränderung möglich ist und dass es so zu einer nachhaltigen Motivation kommt. Und vielleicht kennst du so verwandte Begriffe, ne, Shared Decision Making, habe ich ja gerade schon angesprochen, die gemeinsame Entscheidungsfindung, oder vielleicht ist dir der Begriff Empowerment schon begegnet, also eine Stärkung der Handlungskompetenz, oder vielleicht kennst du auch den Begriff der Salutogenese, also das Fokus auf Ressourcen und Gesundheitspotenziale, ne, nicht den Fokus sozusagen auf die Vermeidung von Krankheit zu legen. Und wenn wir das jetzt alles in die gewichtszentrale Ernährungsberatung übertragen, dann ist es eigentlich ganz klar, wie wir kommunizieren dürfen und wie auch du, wenn du in eine Ernährungsberatung gehst, verlangen kannst, dass mit dir kommuniziert wird. Ich habe jetzt hier noch 6 Punkte aufgeschrieben, und zwar Akzeptanz und Empathie. Ich höre zu, ohne zu bewerten. Und das kannst du auch verlangen. Ja. Und anstatt sowas zu sagen wie, naja, das ist jetzt aber nicht so günstig, oder das ist jetzt aber nicht so gut, oder wenn sie das jetzt machen, dann ist aber, sondern ich würde halt eher sowas sagen wie, das klingt ziemlich herausfordernd. Wie geht's ihnen denn damit? Oder wie geht's denn dir damit? Na, ich leg den Fokus auf Ressourcen statt auf Probleme. Ich frage nicht, ne, was läuft denn falsch, sondern ich frage lieber, was klappt denn schon gut? Oder wenn es mal nicht so gut läuft, gab es denn schon Situationen, wo das besser geklappt hat? Was war denn da anders? Fokus auf die Ressourcen. Ich verwende positive Sprache. Ne? Ich würde nicht fragen, wieso schaffst du das nicht? Wieso kannst du das nicht? Ne, da schwingt ja auch dieser Vorwurf mit, strengst du dich nicht genug an, sondern ich frag, Welche Veränderungen kannst du dir denn vorstellen? Was könnte denn der erste Schritt in Richtung dieser Veränderung sein? Also hier bin ich wieder bei Empowerment. Ich möchte die Handlungskompetenz meiner Klientin stärken. Ich möchte, dass sie das Gefühl hat, jawohl, ich kann hier was bewirken. Und natürlich immer im Rahmen der eigenen Möglichkeiten. Das ist jetzt schon wichtig, dass wir auch realistisch bleiben, dass wir realistische Ziele setzen. Aber dieses, was kannst du dir vorstellen? Wo glaubst du, kannst du etwas verändern? Ich sag dir immer, was sind denn deine Stellschrauben? Und ich habe es vorhin schon angesprochen, dafür stelle ich wertfreie, offene Fragen. Ich frage, na, wie fühlt es sich denn für dich an, wenn du isst? Und ich sage auch immer sowas, mir ist egal, was du isst. Mir ist wichtig, wie du dich dabei fühlst. Und dann finden wir gemeinsame Lösungen. Ich habe das oft so, dass ich in der Beratung so eine These aufstelle, wo ich mir denke, vielleicht, ne, das Problem könnte das und das sein, das oder das und das könnte jetzt das Hindernis sein oder die Hürde, warum das mit der Umsetzung nicht klappt. Und dann gehe ich wie so eine kleine Detektivin dieser These nach. Und ich sag nicht, ne, ich sag dir jetzt, was du tun sollst, und dann setzt du das um, wenn wir wieder bei der klassischen Compliance-Idee, sondern welche Möglichkeiten siehst du denn für dich, um das anzugehen? Was könnte der erste Schritt sein? Also das ist ein Satz, den ich ganz, ganz oft frage. Was könnte der erste Schritt sein? Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir gewichtsneutral, diätfrei kommunizieren, dass wir vor allem auch wertfrei kommunizieren. Ja, also zu meinen Werten passt es, gewichtsneutral zu sprechen, gewichtsneutral zu behandeln. Das ist meine Philosophie. Aber ich sage nicht, dass es das einzig Richtige ist. Ich glaube sogar, wenn wir jetzt morgen früh aufwachen und es wird nur noch gewichtsneutrale Ernährungsberatung und nur noch gewichtsneutrale Gesundheitsversorgung geben, das wäre für viele Menschen so absurd, dass die dann sich auch keine Hilfe mehr holen würden. Da würden ganz, ganz viele Menschen im Regen stehen bleiben. Und ich sage auch immer, es haben viele Dinge ihre Berechtigung nebeneinander, gegensätzliche Dinge nebeneinander, um halt möglichst viele Leute auch zu erreichen. Und trotzdem können wir wertfreier sein, empathischer sein, respektvoller sein. Also viele Dinge haben ihre Gültigkeit, natürlich im Rahmen ethisch-moralischer Grenzen. Ich denke, das muss ich nicht extra dazu sagen. Es macht wirklich einen Unterschied, wie wir über Lebensmittel, über Körper, über Essverhalten, über Gesundheitsverhalten, über Werte, über Ziele kommunizieren. Sprache macht wirklich einen Unterschied. Und ich habe in meinem neuen Buch zum Beispiel auch ein ganzes Kapitel drin, wie man sich beim Arztbesuch zum Beispiel verhalten kann oder in der Gesundheitsversorgung, wenn dann halt jemand kommt mit, ja, jetzt nehmen Sie doch mal ab. Das sind wirklich ganz, ganz viele Sätze, Beispielsätze drin, wo man sich rauspicken kann, warum es wichtig ist, Grenzen zu setzen. Aber damit wir zum Beispiel auch Grenzen setzen können, dürfen wir uns erstmal die Erlaubnis geben, dass wir das Recht haben, auch sie zu setzen. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, diese Ermächtigung, diese Selbstwirksamkeit, diese Handlungskompetenz zu stärken, wirklich Menschen zu empowern. Und ich höre das so oft, ja, ist es nicht gefährlich, wenn sich dann plötzlich alle akzeptieren? Nee, weil Akzeptanz bedeutet ja nicht Stillstand. Akzeptanz bedeutet eigentlich nur, dass ich eine Situation, wie sie im Moment ist, wertfrei annehme. Wenn ich rausgehe aus der Schuld und aus der Scham und aus der Angst, dann öffnen sich plötzlich neue Möglichkeiten und dann kann ich auch plötzlich alle Möglichkeiten, die ich vielleicht habe, ausschöpfen, weil mir nicht mehr diese Scheuklappen aufgesetzt sind, dass ich mich nur noch aufs Gewicht konzentriere und möglicherweise da Chancen verpasse, evidenzbasiert zu behandeln. Also, Fazit, motivieren Schuld, Scham und Angst, möglicherweise kurzfristig, aber Ich persönlich glaube, dass sie kaum motivierend sind, zumindest nicht langfristig. Und die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher ist, dass sie eben nicht zu einem gesundheitsfördernden Verhalten beitragen. So, ich hoffe, diese 3 Episoden zur Ernährungskommunikation haben dir gefallen. Ich hoffe, dass du viel mitnehmen konntest. Wie gesagt, in meinem neuen Buch Intuitiv Essen, Gesünder werden, besser leben, habe ich natürlich das auch an der einen oder anderen Stelle angesprochen. Es gibt, wie gesagt, dieses große Kapitel, wie man sich beim Arztbesuch verhalten kann. Wie gesagt, ich gebe immer nur Inspirationen. Man darf die gerne auch als Anti-Inspiration nehmen. Und bitte wunder dich nicht, wenn du jetzt im Outro nochmal hörst, dass man das Buch schon vorbestellen kann und dass es am 2.4. rauskommt. Nein, ich habe immer noch nicht mein Outro geändert. Ich habe immer noch bandagierte Finger. Und es ist auch gerade Ostern gewesen und ich habe jetzt einfach beschlossen, das darf jetzt nochmal so bleiben. Und ich denke aber, dass dann in der nächsten Episode du ein frisches Outro bekommst, mit du kannst das Buch jetzt kaufen. Und falls du schon gekauft hast, freue ich mich sehr. Falls du es noch nicht gekauft hast, kannst du dir mal überlegen, ob das was für dich wäre. Es ist natürlich wie immer alles in den Shownotes verlinkt und dann hoffe ich, dass du viel aus der heutigen Episode mitnehmen konntest. Ich wünsche dir viel, viel Freude beim Lesen. Ich bedanke mich, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Wenn du Lust hast, in Kontakt zu bleiben, abonniere meinen Podcast und meinen Newsletter. Da bekommst du immer alle wichtigen Infos und verpasst garantiert nichts. Für alle, die nochmal tiefer ins Thema Gesundheit und Gewicht einsteigen wollen, kann ich mein erstes Buch Gesundheit kennt kein Gewicht empfehlen und mein zweites Buch erscheint am 2. April 2025. Das kannst du bereits jetzt schon vorbestellen. Es heißt Intuitiv essen, gesünder werden, besser leben bei chronischen Krankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes Typ 2, PCOS, Allergien und Co. Und darin zeige ich auf, wie du trotz chronischer Erkrankung ohne Diät und den Verzicht auf bestimmte Lebensmittel genussvoll und entspannt essen kannst. Schau einfach in die Shownotes oder auf meiner Homepage www.antonipost.de vorbei. Dort findest du alle wichtigen Links und Infos. Falls du denkst, dass es da draußen jemanden gibt, dem der Podcast auch gefallen könnte, dann freue ich mich, wenn du der Person davon erzählst oder ihr gleich den Link zum Podcast weiterleitest. Und ganz besonders würde ich mich auch freuen, wenn du bei Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer du den Ist doch was du willst Podcast hörst, bewertest, denn damit hilfst du anderen Menschen dabei, den Podcast zu finden und Diäten hinter sich zu lassen. In diesem Sinne, ist doch was du willst und alles Liebe, deine Antonie.